Ja, dann darf ich die nächste Assistenzärztin auf die Bühne bitten, die Frau Dr. Anna Schrittag, die jetzt auch schon seit einigen Jahren bei uns ist und einen Knochentumor auch an einer ungewöhnlichen Stelle präsentieren wird.
Genau, also mein Fall handelt auch von einem Knochentumor, allerdings geht dann die Diagnose in ein bisschen andere Richtung. Und zwar geht es hier um einen 11-jährigen Patienten, der bei uns in der Ambulanz vorstellig geworden ist, weil er seit 5 Tagen Schmerzen im Bereich des Sternums hatte. Den Eltern ist dann auch vor 3 Tagen aufgefallen, dass zusätzlich auch eine Schwellung in dem Bereich besteht, die auch relativ schnell Größenprogredient war. Sonst ist es dem Patienten gut gegangen, er hat keine weiteren Beschwerden gehabt, keine B-Symptomatik, keine kardialen oder respiratorischen Beschwerden und ein Trauma als Ursache für diese Schwellung und Schmerzen konnte auch nicht erhoben werden. Was sich anamnestisch noch herausarbeiten ließ, ist, dass der Patient ursprünglich aus Indien stammt und erst vor 2 Jahren nach Österreich gezogen ist mit der Familie. Er war zuletzt vor 6 Monaten in Indien, hatte dort aber eigentlich keinen Kontakt zu Patienten mit Tuberkulose oder zu Familienmitgliedern. Und auch die restliche Familienanamnese ist eigentlich unauffällig. Wir haben den Patienten dann untersucht und es hat sich dann im Bereich des Sternums eine 5x4 cm große Raumforderung gezeigt, die druckdolent war und auch im kranialen Drittel deutlich gerötet war. Der restliche interne Status aber unauffällig, also keine Lymphknotenvergrößerungen, keine Hepatosplenomegalie oder auch sonst keine Schwellungen in anderen Knochen oder Bereichen. Auch das Labor war eigentlich sehr unspezifisch, also das CRP war leicht erhöht, die Blutsenkung war etwas beschleunigt, aber jetzt eigentlich auch alles sehr unspezifisch und wir haben uns aufgrund dieser Konstellationen entschieden, eine Bildgebung zu machen, initial einen Ultraschall und dann in weiterer Folge auch ein MRT. Und man sieht hier sehr schön im MRT, dass es hier im Bereich des Jugulums eine sehr große, also 4,5 mal 4 cm große solide Raumforderung gibt, die auch im kranialen Teil, also hier oben etwas den Knochen schon destruiert. Als Differentialdiagnose wurde dann eben das Ewing-Sarkom bzw. eine LCH, also Langerhalszellhistiozytose, genannt. Wir haben uns dann entschieden, den Patienten recht zügig zu biopsieren und waren dann über das Biopsieergebnis ziemlich erstaunt, weil sich eigentlich keine malignen Zellen gezeigt haben, sondern vielmehr eben in der Histologie das Bild einer granulomatösen Entzündung. Was die Pathologen dann gleichzeitig gemacht haben, als sie den Befund oder den Patienten bearbeitet haben, die Probe, ist, sie haben eine PCR gemacht auf Mycobacterium tuberculosis, die war negativ. Eine Kultur haben sie zu dem Zeitpunkt nicht angelegt. Ja, so dass im Endeffekt nach diesem Befund klar war, okay, es ist wahrscheinlich nichts Malignes. Während wir noch auf den histologischen Befund gewartet haben, ist ein zweiter Befund hereingetrudelt, der auch ziemlich spannend war. Und zwar ist ein Quantiferontest gemacht worden, der initial inkonklusiv war. Nachdem wir dann auch den histologischen Befund erhalten haben, haben wir uns dann entschieden, die Diagnostik doch Richtung Tuberkulose weiterzuführen und haben dann den Quantiferontest wiederholt, 2-mal und er war beide Male positiv. Wir haben dann auch einen Tuberkulin-Hauttest gemacht, einen Mendelmann-Tu-Test, der ebenfalls positiv war, sodass jetzt schon ein hochgradiger Verdacht auf eine Tuberkulose hier besteht. Jetzt war natürlich die Frage, ist es eine rein Osera-Tuberkulose oder ist es eigentlich eine pulmonale Manifestation mit eben Osera-Beteiligung und wir wollten eben schauen, ob auch in der Lunge Herde da sind. Wir haben einerseits versucht, eine PCR aus induziertem Sputum zu gewinnen. Das haben wir 3-mal gemacht, das war 3-mal negativ. Und wir haben auch bildgebend geschaut mit einem CT-Thorax, ob es pulmonale Infiltrate gibt und konnten da eigentlich nichts nachweisen. Wir haben dann auch noch ein Ganzkörper-MRT gemacht, um zu schauen, ob es andere Osera-Infiltrate gibt und auch da hat es eigentlich nichts gegeben. Sodass wir dann schlussendlich gesagt haben, eigentlich müsste noch eine zweite Biopsie, weil der Patient hat keine pulmonale TBC, sondern es scheint, als ob es eine rein Osera-Tuberkulose eben ist. Und tatsächlich konnte man dann in der zweiten Biopsie mit der PCR und mit der Kultur eben Mycobacterium tuberculosis nachweisen. Das ist eigentlich alles relativ schnell gegangen bei den Patienten, also innerhalb von 3 Wochen ist eigentlich von der Erstvorstellung bis eben zur zweiten Biopsie und Diagnose nur vergangen. Und ich möchte jetzt meinen Vortrag eher ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten bzw. die Unterschiede zwischen einer malignen Erkrankung und eben der Tuberkulose ein bisschen legen. Also man sieht, sowohl das Ewing-Sarkom als auch die Tuberkulose sind eigentlich beides sehr seltene Erkrankungen. Also das Ewing-Sarkom ist zwar der zweithäufigste Knochentumor im Kindesalter, ist aber doch auf die Gesamtbevölkerung gesehen was sehr Seltenes. Ebenso die Tuberkulose in Österreich. Also diese Zahlen sind aus dem Jahr 2015 aus Österreich und man sieht hier, dass der Altersgipfel vor allem bei den 15- bis 24-jährigen Patienten ist. Bei kleineren Kindern ist es eigentlich auch eher was sehr Seltenes. Wenn wir uns die Lokalisation anschauen beim Ewing-Sarkom, dann ist hier am häufigsten der Knochen befallen und da vor allem das Achsenskelett und das appendikuläre Skelett. Bei der TBC ist die pulmonale Manifestation am allerhäufigsten. Also das sind Zahlen aus 2020 aus Deutschland, wo jetzt nicht nur pädiatrische Patienten eingeschlossen sind, sondern alle TBC-Fälle. Und man sieht hier doch, 30-60% haben einen pulmonalen Befall. Extrapulmonale Manifestationen sind seltener und OCR-Beteiligungen sowieso ganz selten. Also die machen nur 2% aller Tuberkulosefälle bei Kindern aus. Oft gehen sie auch eigentlich mit einer pulmonalen Beteiligung einher. Wenn man bei Kindern extrapulmonale Befalle denkt, dann ist es primär die Lymphknoten, die befallen sind. Wenn es der Knochen ist, dann ist es meistens die Wirbelsäule und das Sternum ist eigentlich, muss man sagen, sowohl für die Tuberkulose als auch für das Ewing-Sarkom eher eine ungewöhnliche Lokalisation. Spannend ist auch, dass die klinische Präsentation bei beiden Krankheitsbildern sehr unspezifisch ist. Beide können mit Schmerzen, Schwellungen einhergehen. B-Symptomatik kann auftreten, allerdings meist eher bei schwereren Fällen. Auch laborchemisch gibt es keine spezifischen Veränderungen, die auf eine der beiden Erkrankungen hindeuten könnte. Und auch in der Bildgebung ist es nicht ganz eindeutig zu unterscheiden. Und nicht nur wir haben uns schwer getan mit der Unterscheidung, sondern es gibt auch eine Studie aus 2019 aus Großbritannien, die eben bei Patienten im Alter von 10 bis 36 Jahren geschaut haben, welche Unterschiede oder welche Gemeinsamkeiten es hier gibt. Und tatsächlich sind auch die zur Konklusion gekommen, dass es eigentlich sehr schwer bis fast unmöglich ist, die beiden so anhand eben der Klinik, der laborchemischen und der bildgebenden Befunde zu unterscheiden. Und der Goldstandard in beiden Fällen ist einfach die Sicherung der Diagnose durch eine Biopsie. Also sowohl wenn man nach einer OCR-Tuberkulose denkt, als auch ein Ewing-Sarkom ist einfach die Biopsie der Mittel der Wahl zum Beweis der Erkrankung. Was ist jetzt wichtig beim Biopsat, wenn man den Verdacht hat, dass hier irgendwie eine entzugsologische Erkrankung vorliegt? Das gilt jetzt prinzipiell für die Tuberkulose, aber sollte man auch bedenken, wenn man andere infektiologische Ursachen denkt. Also bei Tuberkulose ist es sinnvoll, eine mikroskopische Untersuchung auf säurefeste Stäbchen zu machen. Das heißt aber nicht, wenn diese Untersuchung negativ ist, dass eine Tuberkulose damit ausgeschlossen ist. Der Goldstand ist weiterhin die Kultur. Die sollte, wenn irgendwie möglich, angestrebt werden, weil sie einerseits natürlich den Nachweis des Erregers ermöglicht und andererseits auch eine Resistenzbestimmung. Mittlerweile gibt es auch neue Methoden wie die PCR, die man verwenden kann, die ist natürlich deutlich schneller als die Kultur. Allerdings kann man hier nicht von vitalen und toten Erregern unterscheiden, wie wir bei Corona mittlerweile wissen. Das heißt, der Patient kann sehr lange in der PCR positiv sein, obwohl die Therapie bereits abgeschlossen ist. Wichtig ist auch noch ein bisschen zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, wie viel Material benötigt man. Das ist auch immer so eine Frage bei Biopsien, wie viel Material dann schlussendlich da ist und wie schnell das Ergebnis da ist. Und prinzipiell ist zwar die PCR deutlich schneller, also wir sehen hier, das Ergebnis hat man in 2 bis 8 Stunden, also realistisch am nächsten Tag oder übernächsten Tag. Allerdings sollte man, wenn man sehr geringe Probenmenge hat, die Kultur trotzdem vorziehen. Das ist auch so vorgegeben in den Leitlinien der Tuberkulosebehandlung. Ja, jetzt machen wir kurz zum Fallbericht. Wir haben eben, nachdem wir die Biopsie erhalten haben, auch eine Resistenzbestimmung machen können. Und obwohl der Patient aus Indien war, war auf die typischen Tuberkulostatika sensibel, sodass wir dann eine Therapie einleiten konnten, die insgesamt 12 Monate dauert. Die ersten 2 Monate bekommt eine Vierfachtherapie mit Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol und Pyrazinamid. Und diese wird dann über den weiteren Verlauf, über die weiteren Monate reduziert. Wir haben dann zu diesem Zeitpunkt den Patienten an die Klinik Otterkring weiter angebunden, weil die dort in Wien spezialisiert sind und natürlich auch bezüglich Isolation andere Maßnahmen dort getroffen werden konnten. Ja, wenn wir uns hier noch Bildgebung noch einmal anschauen, initial die Bildgebung und 3 Monate nach Therapiebeginn sieht man hier ein sehr gutes Ansprechen. Der Patient war dann auch nach 12 Monaten kompletter Remission und hat keine Läsion gehabt und auch keine weiteren Beschwerden. Die Take-Home-Message ist wichtig, eben bei schnell wachsenden Knochenläsionen natürlich immer an die maligne Erkrankung primär zu denken, aber halt auch nicht vergessen, dass entzündliche oder infektiöse Ursachen dahinter sein können. Wichtig ist eben die Anamnese. Bei unseren Patienten hätte man schon, durch das er in Indien war, vor 6 Monaten daran denken können, weil natürlich dort ein Hochprävalenzgebiet für Tuberkulose vorliegt. Wichtig ist aber, man kann sehr schwer klinisch, bildgebend und auch laborchemisch unterscheiden, sodass im Endeffekt eine Biopsie nur die Diagnose sichern kann Und dann muss man eben bedenken, dass hier einfach an das Biopsiematerial auch zusätzliche Anforderungen gestellt werden, damit man im besten Fall eine zweite Biopsie vermeiden kann. Ja, meine Quellen und vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Anna, für die auch sehr schöne Darstellung. Der Tumor ist doch gewaltig groß, wenn man das jetzt wieder auf den Bildern sieht. Gibt es Fragen?
Man muss sagen, dass der Orthopäde sofort an die Tuberkulose gedacht hat. Als er die Bilder gesehen hat, hat er gefragt, ob wir schon an die TBC gedacht haben.
Weitere Fragen? Hinten und dann die Lela vorne, oder?
Eine kurze Frage. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sie sind jetzt sehr viel eingegangen auf Differentialdiagnostik, TBC und Ewing-Sarkom. Prinzipiell, wenn man granulomatöse bakterielle Infektionen denkt, gibt es ja andere Keime, Brucella, Coxiella, Tularemie. Wären da andere dabei, die das Sternum oder andere Knochen eher befallen? Und ist da was in die Richtung abgeklärt worden?
Also wir haben bei den Patienten dann schon in weiterer Folge auch noch einmal die Bakteriologie weiter verschickt. Da war soweit alles unauffällig, ob jetzt einer die Bakterien da speziell auf das Sternum geht, das weiß ich leider nicht.
Ich habe eine Frage zur Infektiosität. Jetzt bei den Osern-Manifestationen, hat irgendwer in der Umgebung von Patienten aus deiner Familie auch irgendwie eine TBC, also ist an TBC erkrankt?
Es hat niemand Tuberkulose in der Umgebung gehabt. Das ist nicht klar, ob er sich vielleicht in Indien angesteckt hat von den restlichen Familienmitgliedern. Ich glaube, er hat ein Geschwisterkind und eben die beiden Eltern hat niemand TBC gehabt. Die sind dann natürlich auch getestet worden und alles, aber war nichts.
Werden diese Patienten genauso isoliert wie die, die einen pulmonalen Befall haben, die einen reinen Osern haben?
Nein, die werden nicht. Also die sind prinzipiell nicht ansteckend, solange sie keine offene TBC, also keine offene pulmonale TBC haben, sodass sie keine besonderen Isolationsmaßnahmen benötigen. Aber bei uns auf der Onkologie ist es trotzdem nicht der beste Patient.
Genau. Annelie, hast du?
Mich hätte nur interessiert, weil Sie ja doch erwähnt haben, dass es dann 3 Wochen bis zum endgültigen Befund gebraucht hat. Mhm. Was ist dann in diesen 3 Wochen eigentlich passiert?
Also tatsächlich, also therapeutisch gar nichts, weil der Patient in sehr gutem Allgemeinzustand war, die Schwellung zwar initial sehr groß war, aber dann eigentlich nicht weiter gewachsen ist. Und nachdem dann nach der ersten Biopsie klar war, dass es keine maligne Erkrankung ist, sondern was infektiös ist, was soweit stabil ist, hat man dann weiter die Diagnostik forciert und keine Therapie gestartet.
Okay, dann vielen Dank. Ich nehme auch mit, dass wir sehr hartnäckig sind und gerne 2-mal biopsieren. Und letzten 2 Fällen.